Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badhoff.
Super, ich freue mich. Hallo Carsten und natürlich auch herzliche Grüße an unsere Zuhörer, die 1,3 Millionen oder ich weiß gar nicht, wie viele uns immer einschalten und uns zuhören.
Ah ja, ja, auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen. Wir hatten eine spannende UFC Fight Night. Matthias, wie oft haben wir im Podcast eigentlich schon über diese Kämpfer gesprochen, die zu früh einen zu starken Gegner bekommen?
Zu gerne und zu oft haben wir darüber gesprochen und wir machen es ja jetzt auch schon wieder die ganze Zeit, sowohl in unserem Podcast als auch du auf deinem YouTube-Kanal.
Ja, es ist ein schwieriges Thema und deshalb kommen wir auch zur vergangenen UFC Fight Night im Main Event Derek Brunson und Edmund Shabazian. Aber ich denke, ich weiß nicht, sollten wir zuerst über die Fightcard sprechen oder das nochmal zusammenfassen, was da eigentlich alles passiert ist? Denn wir hatten einmal einen Gerald Merchert, der 5 Stunden oder so vor dem Event ausgefallen ist. Wir hatten eine Holly Holm, die ein paar Tage vorher ausgefallen ist. Schade, weil ein Sieg hätte ja ihr nächster Titelshot bedeutet. Dann hatten wir einen Gavin Trials, der direkt vor dem Kampf ausgefallen ist.
Praktisch auf dem Weg zum Käfig, ne? Ja, könnte man also sagen.
Das ist ja wirklich, ich meine, klar ist das auf der einen Seite auch schockierend, auf der anderen Seite ist es natürlich auch total kurios, dass der, ja, scheinbar so aufgeregt war, dass er da umgefallen ist, direkt vor dem Walkout. Also, die haben sich schon bereit gemacht, soweit ich weiß, standen sie schon bereit, um loszulaufen und dann auf einmal, bupp, Lichter aus.
Aber kann man so nervös sein, dass man ohnmächtig wird? Ich weiß es nicht. Wer weiß, was da los war? Oder war er unterzuckert? Hat er vielleicht schlecht gegessen oder was? Hast du da irgendwelche Hintergrundinformationen? Ich habe da noch nichts weiter gehört, aber es ist schon sehr selten, dass da ein Kämpfer direkt vom Kampf ohnmächtig wird. Klar, beim Gewichtemachen, beim Abkochen etc. kann man sich das sehr gut vorstellen, dass der da auf dem Weg zur Waage da ohnmächtig wird oder so. Aber eigentlich auf dem Weg zum Käfig, wo er sich warm gemacht hat, wo er eigentlich schon auf Hochtouren läuft, wo er angeschwitzt hat etc., da könnte ich mir eher vorstellen, dass er vielleicht mit seiner Kohlenhydratzufuhr einen Fehler gemacht hat, dass er unterzuckert hat etc. Also schon komisch, was da passiert ist. Aber ja, offensichtlich ist es passiert, weil sie haben ja dann nicht gekämpft.
Ja. Ansonsten war die Fightcard in den Prelims, soll es scheinbar in jedem Fight Low Blows gegeben haben. Hast du die Prelims gesehen, Matthias?
Ich gucke mir immer alles an. Du weißt ja, ich bin so ein Kampfsportverrückter und ich schaue sowohl die Prelims, alle Kämpfe, auch diese Early Prelims, die es ja oft bei den großen UFC-Veranstaltungen gibt. Also ich fahre mir wirklich jeden Kampf rein und genieße es auch, vor allem in der jetzigen Zeit, wo im Fernsehen, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber nur Scheiß läuft. Es ist wirklich eine Freude, am Wochenende dann die UFC-Veranstaltung sich anzuschauen. Und ich bin halt wirklich auch Fan einfach von Kämpfen. Ich liebe das. Ich bin ja selber noch im Kampfsport aktiv und es ist mir jedes Mal eine Freude, auch sich diese Nachwuchskämpfer anzuschauen. Auch in den Prelims waren tolle Kämpfe dabei. Also es hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Ja, ich habe die Prelims leider nicht gesehen. Weiß ja, ich bin casual. Ich habe sie mir nicht angeschaut, aber am allerliebsten würde ich tatsächlich über diesen Main-Fight sprechen, denn da gab es auch wieder mal eine Kontroverse. Wir reden nachher wieder mal über Herb Dean. Und ja, Matthias, über welchen Fight sollen wir reden?
Ja, lass uns doch gleich mit dem Hauptkampf voll einsteigen, weil das war ein super Kampf, ein spannender Kampf und da gibt es, glaube ich, schon eine Menge Stoff, über den wir reden müssen. Ich habe mir tatsächlich, bevor dieser Kampf stattgefunden hat, ich habe hier im Fitnessstudio Cardio-Training gemacht und habe mir beim Cardio-Training nochmal die Highlights sowohl vom Derek als auch vom Ed angeschaut. Zwei tolle Kämpfer, die schon eine tolle Karriere hinter sich haben. Der eine halt der super Nachwuchsstar, der ja mit Ronda aufgewachsen ist. Und der Derek, der ja auch schon in der Vergangenheit super Kämpfe bestritten hat, zum Beispiel gegen Lyoto Machida, Ex-UFC-Champion etc. Also das war auf alle Fälle eine spannende Auseinandersetzung. Und trotzdem haben die meisten Edmond Shahbazyan als Favorit gesehen, oder?
Ja, er war auch bei diesen Vegas Odds, war er ja auch der Favorit. Derek Brunson war der Underdog. Aber Derek Brunson hat gezeigt, dass mit einem UFC-Veteran, der schon gegen einen Whittaker, gegen einen Romero, der gegen einen Adesanya gekämpft hat, auf jeden Fall nicht zu spaßen ist.
Und man hat auch hier schon einen riesen Hype gehabt. Ich kann mich an einen Talk erinnern, ich glaube von Ronda und Dana White. Da hat Ronda gesagt, der Ed, das wird der neue Jon Jones, der wird den Rekord knacken, das wird der jüngste UFC-Champion. Das
Ja.
waren ihre Worte. Also er hat schon eine Menge Rückenwind gehabt. Und ja. Würde ich sagen, kommen wir mal zum Kampf, weil da lief es dann nicht ganz so glücklich für ihn.
Ja, in der ersten Runde war das Ganze noch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Beide haben ihre Treffer gelandet, aber auch in der ersten Runde hat man gesehen, oh, Moment mal. Derek Brunson kommt ja ziemlich gut durch mit seinen Schlägen und es macht auch den Anschein, als würde er auch Schaden verursachen mit seinen Schlägen. In der zweiten Runde haben wir dann natürlich noch bessere Strikes gesehen und vor allem ein brutales Ground and Pound. Da am Ende der zweiten Runde sah es für mich so aus, als ob Edmund Shabazian tatsächlich schon bewusstlos geworden ist. Es sah aus, als ob er beim letzten oder beim vorletzten Schlag einfach weggetreten ist und sein Körper von, also sich entspannt hat, jetzt nicht entspannt im Sinne von relaxen, sondern sein Körper war angespannt und seine Muskeln waren angespannt und bei diesem vorletzten Schlag sein Körper quasi, ja, ich denke, man weiß, was ich meine. Er hat einfach, denke ich, nicht mehr mitbekommen, was Sache ist und er war, denke ich, schon K.O. tatsächlich von diesem Ground and Pound. Dann war die Runde vorbei. Herb Dean hat einen Arzt dazu gerufen. Der Arzt hat mit Shabazian geredet, beiden haben miteinander gesprochen und Shabazian hat gesagt, er kann weitermachen. Dann durfte er weitermachen und unmittelbar, ich glaube 30 Sekunden oder so, nachdem die dritte Runde da angefangen hat, hat dann Herb Dean abgebrochen, weil Shabazian wieder angenockt war und wäre wieder zum Ground and Pound gekommen und da wollte Herb Dean einfach noch mehr Schaden vermeiden. Ne?
Ja, vollkommen richtig erzählt. Erste Runde, wie du schon sagst, war ausgeglichen. Zweite Runde fand ich überragend von Derek, weil er hat gezeigt, dass er sowohl im Striking gut ist, aber auch wieder nicht so eindimensional ist, sondern er hat dann auch Takedowns gebracht, hat Ed zu Boden gebracht. Am Boden wusste er irgendwie gar nichts anzufangen, da war er irgendwie komplett überfordert. Er wirkte so ein bisschen saft- und kraftlos in der zweiten Runde schon, hat auch vom Speed her ein bisschen nachgelassen. Und dann hat er natürlich ja böse Treffer einstecken müssen am Boden. Und wie du schon sagst, am Ende der zweiten Runde war der Drops schon gelutscht. Man hätte fast da eigentlich schon den Kampf abbrechen können. Aber Herb Dean hat dem Supertalent nochmal eine Chance gegeben. Hat gedacht, komm her, jetzt kurz vor Rundenende das Ding abzubrechen, wäre vielleicht auch ein Fehler. Hat ihm nochmal die Chance gegeben, sich in dieser 1 Minute Pause zu erholen. Aber der hat es einfach nicht mehr gepackt. Der konnte sich nicht mehr erholen. Der war schon zu stark demoliert. Und auch ja, die Kondition, anscheinend war er einfach verbrannt. Also das Ende kam er dann relativ schnell.
Genau. Ja, was meinst du, hätte man den Fight nach der zweiten Runde abbrechen müssen?
Na, ich finde nicht. Ich glaube, Herb Dean hat es ganz gut im Griff gehabt. Und er hat ja dann zu Beginn der dritten Runde hat er relativ schnell abgebrochen. Ich denke, er hat auch hier einfach versucht. Schau mal, hätten sie jetzt in der zweiten Runde abgebrochen, dann hätten wahrscheinlich viele Kritiker gesagt, oh, wie kann der so früh abbrechen? Der hätte sich vielleicht noch erholt und so ein Top-Kämpfer, jetzt hat er dem die Karriere versaut, jetzt hat er seine erste Niederlage und Laber-Rhabarber. Es ist halt nun mal ein schwerer Job, aber ich denke mal, dass wir müssen auch einem Herb Dean auch so ein bisschen Freiheit lassen und dürfen ihn nicht jedes Mal kritisieren, weil letztendlich ist er ja der Fachmann, der ständig im Käfig ist. Und auch hautnah an Athleten dran ist. Und wir arroganten Social Media Spezialisten oder Dan Hardys, wie wir heißen, wir meinen, wir wüssten es besser als die Kampfrichter und tun natürlich dann immer unsere Meinung kund. Aber letztendlich, Jeder von uns kann sich, glaube ich, vorstellen, wie schwierig das ist. Zum einen will man den Kämpfer schützen vor schweren Verletzungen etc. Auf der anderen Seite will man ihm natürlich auch nicht die Chance nehmen, sich zu regenerieren und vielleicht zurückzukommen. Und man kann ja auch durch so eine Entscheidung so eine Karriere zerstören. Kann ja unter Umständen auch sein. Und dann muss man sich anhören, warum hast du so früh abgebrochen? Also es ist ein schwieriger Job, aber ich finde, in dem Falle hat der Herb Dean das gut gemacht und dann in der dritten Runde hat er schnell abgebrochen, als er erkannt hat, pass auf, das wird nichts mehr.
Okay, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe
Ja,
das so
okay.
gesehen, dass Shabazian tatsächlich beim vorletzten Schlag Anker und Schuss wurde. Bewusstlos. Deshalb hätte ich gesagt, hätte der Fight eigentlich da zum Ende der zweiten Runde hin abgebrochen werden müssen und nicht nochmal in die dritte Runde starten müssen, weil man hat ja gesehen, er hat sich nicht erholt. Weil es klar,
Ja.
er hätte, aber es sah für mich so aus tatsächlich, als wäre er weg gewesen. Aber klar, Herb Dean hat dann nochmal eine ganz andere Sicht. Der sieht dann auch seine Augen und so weiter. Er weiß dann natürlich direkt, okay, was ist Sache? Herb Dean hat ja schon mal den einen oder anderen K.O. gesehen in seinem Leben. Und
Definitiv.
deshalb hat er schon richtig reagiert. Stimmt schon. Ich persönlich hätte vermutlich aber gesagt, man hätte die dritte Runde nicht starten lassen müssen.
Ja, kann ich jetzt auch gar nicht zu 100% widersprechen. Natürlich würde ich gern widersprechen, aber was natürlich für dich spricht, ist einfach, man hat ja in der dritten Runde gesehen, da war nichts mehr. Also hätte man auch am Ende der zweiten Runde abbrechen können und hätte damit ein Risiko vermieden, dass der in der dritten Runde noch mal schwer verletzt wird. Weil man hat ja gesehen, in der dritten Runde, da ging gar nichts mehr. Und stell dir vor, Derek hätte jetzt richtig Vollgas gegeben und hätte ihn da den Schädel von den Schultern geschlagen. Dann hätte jeder gesagt, warum hat er nach der zweiten Runde nicht abgebrochen? Der war doch eh fertig. Also man kann durchaus beide Meinungen vertreten, demzufolge natürlich auch deine Meinung. Es ist halt ein schmaler Grat zwischen dem richtigen Entscheiden und dem kleinen Fehler, den man vielleicht macht. Am Ende des Tages müssen wir es dem Kampfrichter überlassen, weil es ist ja so eine menschliche Sekundenentscheidung, die man da trifft, oder vielleicht weniger als eine Sekunde sogar noch.
Ja, eben.
Aber ich glaube, wir müssen offen bleiben. Wir dürfen nicht jedes Mal vorwurfsvoll sein und den Kampfrichtern da irgendeine Schuld geben. Die machen das ja auch nicht böswillig, sondern die versuchen ja auch nach bestem Ermessen und den besten Eindrücken auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Und die haben natürlich auch einen enormen Druck, den wir ja gerade schon so ein bisschen versucht haben rüberzubringen. Zum einen willst du den Kämpfer schützen. Zum anderen willst du seine Karriere nicht versauen. Dann hast du noch den Druck der Medien, du hast den Druck der Veranstalter, der Commission, die da noch verantwortlich ist. Wie nennt sie sich noch gleich? Hilf mir auf die Sprünge.
Die Nevada State Athletic Commission.
Die sitzen denen ja auch noch im Nacken. Also das sind viele, also ein enormer Druck, der auf dem Kampfrichter lastet. Die einzigen, die noch mehr Druck haben, sind die beiden Kämpfer. Aber dann steht da schon der Kampfrichter und ich habe den Job auch schon gemacht. Jetzt nicht beim MMA, aber beim Kickboxen, beim Karate, bei verschiedenen anderen Kampfsportveranstaltungen. Das ist nicht so einfach. Und auch wenn es im Boxring ist, beim Kickboxen, beim K1 oder so, wie oft war ich kurz davor, dazwischen zu springen, den Kampf abzubrechen und habe dann doch noch gezögert. Es ist wirklich nicht einfach. Also. Aber das ist Sport, das ist halt Action, das ist halt das, was uns immer auch wieder Material gibt, darüber diskutieren zu können.
Ja, absolut.
Aber was ich noch viel interessanter finde, hier haben wir halt jetzt wieder das Thema, was uns in den vergangenen Tagen so extrem beschäftigt hat, bei einem anderen Kämpfer. Du weißt, wen ich meine.
Vermutlich. Bin jetzt unschlüssig. Meinst du die Situation mit Herb Dean und. Oder was genau meinst du?
Nein, der Kämpfer, der jetzt zwei Kämpfe erfolgreich bestritten hat und schon als der kommende Superstar gehypt wird.
Ah! Chimaev!
Chimaev, richtig.
Wow.
Wir haben es ja in der Vergangenheit schon oft erlebt und du hast es ja am Anfang vom Podcast schon gesagt, das ist ein Thema, was wir jetzt ja wieder aktuell haben. Und Wie oft haben wir es schon erlebt, dass, ja, dass die Leute zu sehr gehypt wurden, vielleicht schon zu früh an Gegner gekommen sind, denen sie noch nicht gewachsen waren. Um Beispiele zu nennen, Johnny Walker,
Oh ja, aber mit
Riesenhype.
Karacho.
Man hat ja praktisch schon John Jones im Ring liegen sehen. Und Johnny Walker stehend jubeln sehen. Und so weit war es ja schon. Gebt mir John Jones und ein Riesenhype. Und wie böse ist er dann in seinem nächsten Kampf K.O. gegangen?
Wahnsinn.
Oder hier unser Karate Kid. Wie heißt er? Sage Northcutt.
Oh. Ja, gut, er war aber auch jung.
Ja, aber das haben wir hier beim Eddie jetzt auch wieder. 22 Jahre und der Hype Train ist jetzt erstmal gestoppt.
Ja, aber Niederlagen gehören dazu. Es sei denn, man heißt Khabib.
Definitiv. Ja, natürlich gehören Niederlagen dazu. Man muss jetzt immer schauen, wie so ein Athlet die Niederlage verkraftet. Aber ja, genau so wird man halt auch gespannt sein und da muss man halt auch die Zügel ein bisschen enger halten, wie so ein Chimaev sich halt entwickeln wird.
Man hat halt gesehen, dass Shabazian
Shibazian,
eindeutig.
ja.
Man hat halt gesehen, dass Shabazian eindeutig nicht auf dem Niveau von einem Derrick Brunson war. Es war ja jetzt nicht ein sehr, sehr knapper Kampf, sondern der TKO hat sich ja über die Zeit aufgebaut. Und mit der Zeit hat diese Wahrscheinlichkeit, dass der Kampf vorzeitig beendet wird, zugenommen. Das dafür spricht, dass entweder sind sie auf dem gleichen Level und es war einfach nicht Edmund Shabazian seine Nacht und Derrick Brunson war an dem Abend der Bessere, oder da liegt halt wirklich ein Qualitätsunterschied. Oh ja, schauen wir mal, wo die Reise für ihn jetzt hingeht, ne?
Ja, und wie gesagt, die Reise von Chimaev. Ich bin da mal gespannt, ob der wirklich all diese Erwartungen erfüllen kann. Weil auch der wird irgendwann noch mal gegen bessere Athleten antreten müssen, oder? Aber gut, lassen wir es einfach auf uns zukommen. Jedenfalls mega spannend, so junge Talente zu verfolgen. Ganz klar.
Absolut.
Noch ein
Dann.
kurzer Rückblick auf die Fight Card. Wir hatten ja noch ein, zwei gute Kämpfe.
Ja, wir hatten einen sehr talentierten Lando Vannata. Und ich habe schon gesehen, dass viele ein Lando Vannata, du bist ja auch Fan von ihm, glaube ich, ne?
Ja, hatte ich gesagt. Ich bin Fan von diesem Vincenzo Luque und von dem Lando Vannata, hatte ich im letzten Podcast, hatte ich das gesagt, ja.
Genau. Und ich habe viele gelesen, die gesagt haben, Lando Vannata ist der Cody Garbrandt des Lightweights. Eigentlich unfassbar talentiert und in der Theorie unfassbar gut, aber in der Praxis verliert er dann.
Aber war ein geiler Fight. Also Fight of the Night, wenn ich richtig liege. Und er hat natürlich auch einen wirklich starken Gegner gehabt, mit Bobby Green, der das auch sehr gut gemacht hat. Teilweise waren sie auf Augenhöhe, aber dann die etwas besseren und härteren Treffer habe ich dann auch bei Bobby Green gesehen. Also ein deutlicher Sieg, Punktsieg für ihn. Aber der Kampf hat natürlich echt Spaß gemacht. Schon eine geile Sache. Bin mal gespannt, wie das jetzt mit Vanata weitergeht. Ich habe schon Munkeln gehört, dass Bellator bei ihm angeklopft hätte. Bin mal gespannt.
Ja, ich glaube, dafür ist er zu jung. Der
Wie alt ist denn der? Ich weiß gar nicht. Sag mal. Ist
Er
der
ist
schon Ende 3? 28?
28.
Echt? So jung? Ich dachte, er wäre viel älter.
Er steht halt 11,52.
Na gut, ist halt ziemlich durchwachsen, der Kampfrekord. Ne? Aber
Das.
er hat schon gute Kämpfe gemacht, auch einen guten Kampf gegen, ich glaube, war das nicht Tony Ferguson, wo er gar nicht so schlecht aussah?
Genau. Vor 4 Jahren oder so. Ja.
Ja, blöd. Naja, gucken wir mal, was die UFC noch mit ihm anfängt. Aber wer richtig abgeliefert hat, war ja Vincente Luque.
Auf jeden Fall.
Der ist ja auch heiß wie Frittenfett. Das war auch ein geiler Kampf, oder? Ich weiß
Ja.
nicht, ob du ihn gesehen hast, aber mir hat er richtig gut gefallen. Also dynamisch, explosiv. Der kann am Boden, der kann im Stand. Und Randy Brown ist eigentlich kein schlechter Kämpfer. Also der sah wirklich alt aus in dem Fight gegen Vicente Luque.
Vincente Luque ist auch wirklich legit, der ist legitim. Seine letzten zwei Niederlagen, oder anders, seine einzigen Niederlagen in der UFC, das sind seine letzten zwei, war einmal gegen Leon Edwards und dann bei UFC 244, da erinnern wir uns wahrscheinlich, das war Masvidal versus Diaz, das war das Event, gegen Stephen Thompson. Da hat er gegen Wonderboy verloren, aber wir kennen Wonderboy, sein Striking und wir wissen,
Ja,
man kann gegen Wonderboy im Stand auch gerne mal verlieren.
das stimmt, ja, das stimmt, aber
Wohlgemerkt, es sei denn, man kämpft in England. Und ja, also legitimer Gegner, ein geiles Knie und allgemein ein geiler Fight, würde ich sagen.
ja, aber hat einen Riesenspaß gemacht, kann ich jedem Zuhörer nur in die Hand legen. Schau dich das Ding an. Auf The Zone müsste es noch in kurzer Zeit verfügbar sein, glaube ich, ne? Das hat sich
Ich
auf jeden
denke
Fall
schon,
gelohnt.
ja.
War ein geiler Fight. Ja, und dann hatten wir, last but not least, Co-Main Event, noch ein Frauenfight. Da sah eine wieder ganz alt aus. Joanne Calderwood, oder wie heißt sie?
Joanne Calderwood, ja.
Genau, gegen Jennifer Maia. Und da muss ich sagen, Jennifer Maia hat geilen Kampf hingelegt und überraschenderweise das Ding relativ schnell gewonnen. Und die möchte jetzt gern einen Titelfight.
Ja, Valentina Shevchenko hat ja auch schon gepostet, see you soon, oder wir sehen uns bald, sowas in der Art. Und so aus, als ob Valentina Shevchenko da auf jeden Fall nicht abgeneigt ist.
Wahrscheinlich wird es auch der nächste Fight sein für Jennifer Maia, weil es war ja eigentlich geplant, dass Calderwood diesen Titelfight bekommt nach diesem Fight. Man ist ja mehr oder weniger davon ausgegangen, sie gewinnt das Ding. Sie ist ein hohes Risiko eingegangen. Sie ist weiter vorne gerankt als Jennifer und hat hier mehr oder weniger so ein bisschen überraschend verloren. Und das ziemlich, ziemlich eindeutig verloren durch Submission.
Ja. Was soll's? War halt ein, ja, ein sehr, aber der Kampf ging ja nicht wirklich lang.
Nee, und eine halbe Minute oder so oder was, ne?
Ja, irgendwie sowas. Also, er hat angefangen und dann auch wieder aufgehört. Verheerende Niederlage für Jojo Calderwood, aber ja. Mal dazu, vielleicht sehen wir ja Jennifer Maia. Das ist Valentina Shevchenko, wobei ich auch dazu sagen muss, welche Prognose abgeben muss, sage ich halt ganz klar. Bullet Valentina besiegt zurzeit keiner, höchstens eine Weili Zhang oder sowas.
Ja,
Keine von
da
den
sehe ich genauso.
Contenderinnen.
Ja, das wär also schon, boah, unglaublich, weil da hatten wir ja schon in unserem vergangenen Podcast drüber gesprochen. Es gibt so zwei, drei Frauen, die sind aktuell einfach auf einem anderen Stern. Also weit weg von allen anderen und da gehört Schewtschenko natürlich dazu.
Ja.
Ja, gut. Würde sagen, das war's mit der Veranstaltung am letzten Wochenende. Wir können noch ganz kurz auf das nächste Wochenende blicken.
Auf jeden Fall. Hier haben wir im Main Event Derek Lewis, My Balls Was Hot versus 50 Submission Wins Alexei Oleinik. Tatsächlich.
Ja, die Kampfmaschine, die russische Kampfmaschine, der schon mehr Kämpfe hat als andere Brusthaare. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe hat der? 70 oder so?
Also er
Also,
steht auf jeden Fall 59, 13, 1.
ja, ist schon
Das
Wahnsinn.
ist beeindruckend. Vor allem natürlich auch auf einem Top-Niveau in der UFC. Und er hält sich ja auch oben. So ist es nicht.
Irgendwie schon. Er gewinnt mal, er verliert mal, aber er hat auch die Besten gekämpft. Also mir fällt jetzt keiner ein, okay, er müsste noch so ein Stipe, den hat er noch nicht gekämpft, logischerweise. Ngannou hat er noch nicht gekämpft, aber ansonsten hat er, glaube ich, schon alle vor der Flinte gehabt. Ob das ein Overeem war, ob das ein Curtis Blaydes war, ob das ein Fabrizio Werdum war, ob das ein Walt Harris war, ob das irgendwie
Mark
alles schon,
Hunt,
ne? Genau, Mark Hunt. Ne?
Travis Brown, der Mann von Ronda Rousey.
Ja.
Ja, jetzt trifft er auf Derrick Lewis. Spannender Fight. Derrick Lewis, wissen wir, ist am Boden nicht stark. haben wir gegen Daniel Cormier gesehen, als Derrick Lewis seinen Titelshot bekommen hat. Das vergessen tatsächlich viele. Derrick Lewis hat vor 2 Jahren um den Gürtel im Heavyweight gekämpft.
Das stimmt, ja.
Leider erinnern sich die allermeisten, wenn sie an Derrick Lewis denken, nur an den Fight gegen Francis Ngannou. Aber
Diesen
auch,
Top-Fight, den man
ja.
immer wieder gerne schaut, wenn man nicht in den Schlaf findet und statt Schafe zählen was anderes braucht.
Wenn man alle Ben Askren-Kämpfe bei One schon durchgeschaut hat und immer noch nicht
Ja.
einschlafen kann,
Ja.
dann kann man sich definitiv Ngannou
Also
versus
nehmt euch
Derrick
diesen
Lewis an.
Tipp vom Fachmann zu Herzen.
Ja, das Kuriose, also kurz off-topic, das Kuriose, ich glaube, das hat sogar mal Dana White bei der UFC, also Dana White auf Twitter gepostet, ne?
Echt geil.
Ja, wenn er nicht einschlafen, also es war weit bevor Ben Askren in die UFC kam, hat er geschrieben, wenn ich nicht einschlafen kann, dann schaue ich mir Ben Askren-Kämpfe an oder irgendwie sowas in der Art wurde mal gepostet. Ja, ein spannendes Main Event, wird aber nichts verändern im Heavyweight. Ich denke, Oleinik, ja, ich weiß nicht. Welchen Kampf ich wirklich empfehlen kann, ist tatsächlich Derrick Lewis versus Junior dos Santos. Das war ein Kracher. Das war ein super geiler Fight. Ja.
Die meisten Kämpfe von Junior dos Santos waren immer mega. Entweder geht er brutal K.O. oder er schlägt K.O. In der Vergangenheit hat er leider oft verloren, aber die meisten Kämpfe von Junior dos Santos sind echt spannend, also gute
Und
Sachen.
der kämpft ja auch schon in 2 Wochen, ne?
Gegen wen
Nee,
kämpfen der? Helf mir.
nächste Woche. Hoch. Ja, schon
Nächste Woche schon?
nächste Woche ist ja schon die UFC 252. Ja,
Stimmt,
er
nächste
trifft
Woche
auf.
ist schon DC, ja.
Ja, er
DC
trifft
gegen
auf.
Stipe.
Ja, er trifft auf. Jarzynho
Oh, das wird spannend.
Rozenstruik. Ein geiler Fight auf jeden Fall.
Zwei Striker und da kannst du davon ausgehen, dass es definitiv ein K.O. gibt.
Ja, sag das nicht zu früh. Das hatten wir im
Ja.
Heavyweight schon mal.
Doch, doch, denke an meine Worte. Aber da reden wir andermal drüber.
Jawohl, jawohl.
Wir haben auch noch ein super Co-Main-Event.
Ja, Chris, the All-American White Man, Ex-UFC-Champion versus Omari Akhmedov. Und ja, Chris Weidman aus den letzten 6 Kämpfen, 2 Siege. Auf der anderen Seite haben wir einen Omari Akhmedov, der in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kämpfen 5 Siege rausgeholt hat und einen Unentschieden tatsächlich. Ja, also Akhmedov ist da scheinbar im Kommen in der Gewichtsklasse, 32 Jahre jung und bei Chris Weidman ist es ein, ja, All-or-Nothing-Match.
Das Gefühl
Es
habe ich
geht um
auch. Also
alles.
es ist steil bergab gegangen mit ihm. Wir reden hier, wie gesagt, von einem Ex-Champion, von dem, der wirklich mal ganz, ganz oben war, von allen gefeiert wurde als der Super-Champion. Und danach ging es irgendwie steil bergab. Und jetzt ist er, ich glaube, nicht mal in Top 15, oder? In Top 10. Wo steht der? Ich weiß gar nicht genau.
Wir müssen auch verstehen, dass er ist nicht nur irgendein Champion, sondern er ist der Erste, der Anderson Silva in der UFC besiegen konnte.
Der ihn entthront hat. Und
Ja.
Anderson Silva galt zu der Zeit als unschlagbar, kann man so
Das
sagen, oder?
Nonplusultra.
Ja, und keiner hat damit gerechnet, dass Chris Weidman ihm den Titel abnimmt, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Anderson Silva scheinbar auch nicht, weil der hat ja nicht mal die Arme hochgenommen.
Ja, also ja, spannender Fight. Für Chris Weidman geht es hier um alles. Wir
Ja.
haben übrigens in den Prelims den aus Hamburg kämpfenden Nasrat Haqparast.
Ja.
Der trifft auf Alex Munoz. Er gibt sein UFC-Debüt. Nasrat hatte zuletzt verloren. Gegen Drew Dober war das. Wurde da sehr heftig ausgenockt. Und ja.
Ja.
Alex Munoz auf der anderen Seite hat bei Dana White's Tuesday Night Contender Series gekämpft, 2018, gegen Nick Newell. Das ist der Kämpfer mit nur einem Arm. So hat tatsächlich nur einen Arm und hat da gegen ihn gewonnen. Und ja, kämpft jetzt bei der UFC.
Auch nur durch Decision damals. Ja, schwierig einzuschätzen. Also normalerweise jemand, der schlagbar ist, würde ich sagen. Also ich denke da schon, dass Nasrat den packen kann.
Denke ich auch, erwarte ich auch. Also ich Denke ich,
Muss
bin
er eigentlich
zuversichtlich.
auch. Also er darf sich jetzt, glaube ich, da nicht nochmal so ein Ding erlauben. Ich denke auch, dass der richtig heiß darauf ist, abzuliefern. Also ich bin da guter Dinge und drücke fest die Daumen, dass der das Ding gewinnt. Also er hat auf jeden Fall gute Chancen. Der sollte machbar sein, dieser Alex
Auf jeden Fall.
Munoz.
Ja, das war dann auch schon die nächste Fight Night.
Ja, schlecht ist die Fight Night nicht. Es sind schon ein paar gute Kämpfer dabei. Ein paar erfahren auch. So ein Tim Means macht Spaß zuzugucken. Und dann, wen habe ich noch in Erinnerung? Benil Dariusz, der macht auch ein paar gute Sachen. Scott Holtzman. Und ja, also ich denke mal, es wird eine schöne Fight Night. Macht auf alle Fälle Spaß. Und die beiden Titelkämpfe, also Main und Co-Main Event, die wären auf alle Fälle interessant, da bin ich mir sicher.
Jo.
Was denkst du, wer gewinnt? Oleinik oder Derek Lewis?
Ich sag Plainig durch eine Submission in der ersten Runde.
Scheiße, das wollte ich auch sagen.
Echt?
Ja.
Ja, dann sage ich Derek Lewis
Durch K.O.
durch K.O. auch in der ersten Runde.
Ja.
Oleinik wurde relativ schnell von Overeem gefinisht, das dürfen wir nicht vergessen.
Das stimmt, ja. Es ist ganz, manchmal ganz komisch. Oleinik ist auch schon oftmals schnell irgendwie, ich weiß nicht, mal so. Ganz komisch bei dem. Aber ich denke schon, dass der gegen Derrick Lewis eine Chance hat. Wenn es auf den Boden geht, bin ich mal gespannt. Aber das sehen wir am Wochenende. Lassen wir es auf uns zukommen. Schön.
Jawohl. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich würde sagen, dass ich euch auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende wünsche. Das Ganze geht um 4 Uhr mal wieder los. Nein, Entschuldigung, um 3 Uhr natürlich. Samstag auf Sonntag ab 3 Uhr. Und Schlusswort gehört wie immer Matthias.
Ja, auch ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für deine Zeit, Carsten, fürs Hochladen von diesem weiteren Teil unseres Podcasts. Und ja, lassen wir uns überraschen, was das Wochenende bringt. Und dann nächste Woche wird es mit Sicherheit ein spannender Podcast, denn da werden wir natürlich dann über den Kampf der Kämpfe sprechen. Vielleicht der Kampf 2020, der dritte Kampf zwischen DC und Stipe. Da gibt es mit Sicherheit einiges drüber zu sagen. Und dann werden wir beide unsere Prognosen machen und der Carsten wird euch dann sagen, wie der Kampf ausgeht.